Herzlich willkommen zu Forza, einem Fußball-Podcast vom Blick. Mein Name ist Florian Ratz, ich bin Fußballreporter beim Blick und mir vis-à-vis sitzt der Sven Schoch, Fußballreporter beim Blick, völlig überraschenderweise. Der Tobi ist in der wohlverdienten Ferien, das heisst, ich habe heute erst 17 WhatsApp mit ihm austauscht, also er ist total relaxed offensichtlich. Sven, wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar. Ich bin aus dem verschneiten Oberland aus Zürich gekommen. Jetzt muss ich allerdings alle Wintersportfreunde enttäuschen. Auch bei uns hat der Regen eingesetzt. Ich bin regelrecht froh, dass ich dem Pflotsch entschwinden und jetzt das Gespräch mit dir führen. Ich freue mich.
Gut, jetzt habe ich schon gedacht, ich könnte meine Langlaufski packen und bei dir daheim.
Leider nein.
Ein paar Runden
dabei. Rutschgefahr im Oberland.
Dann ist jetzt gerade noch die Meldung reingekommen, dass der Jimmy Cliff gestorben ist. Ich glaube, geshootet hat er nicht. Reggae-Legende. Ich habe ganz kurz, aber Google hat nichts, keine Verbindungen gefunden. Ich weiß jetzt nicht, warum ich es trotzdem erzählt habe. Aber
you can 81. get it if you really want.
Genau.
Gilt für wer? Für die halbe Liga, oder?
Ich glaube, ja. Ich glaube, eigentlich, wenn es... Der Alessandro Vogt hat das erzählt auf SRF. Und zwar hat er gesagt, jo, beim Shooten ist eigentlich so, können ja alle das Gleiche, ist alles reine Kopfsache. Also Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind einfach im Kopf viel besser als du und ich, Sven.
Ich habe das auch gesehen und habe auch gedacht, wenn wir uns einmal treffen in der Arena, der Name ist mir gerade empfallen, wo wir einmal unsere Hallenfußballkünste aufführen, es sind eigentlich alle gleich gut.
Ja, es sind alle
gleich gut. Aber es ist ein bisschen Alessandro Vogt. Oder? Er macht so Interviews, wo es einmal zack, zack geht, so wie auf dem Feld. Kurz und trocken.
Gut, aber guck mal, wir fangen trotzdem nicht bei St. Gallen an, sondern ich finde, wir fangen bei GC gegen Basel an. Oder hast du etwas dagegen?
Nein, ich habe nichts dagegen, weil dort hat es doch ein Resultat gegeben, wo man aus Sicht von GC, glaube ich, als mittlerer Gauch vermelden kann. Und aus Sicht von Basel, das 1-1, ist es ein mittleres Desaster, oder? Dürfen wir es so nennen?
Ich finde, nicht nur, also das Resultat passt zum Auftritt. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man aus Sicht vom FCB kann sagen kann. Ja. Also 1-1, Maximilian Ullmann, der Österreicher, wo man in Österreich aus dem, vom Arbeitslosenamt geholt hat. Darum hat man ihn bei GC jetzt noch verpflichten können. Zuletzt bei Linz gewesen und
Wolfensberger AC.
Entschuldigung.
Ich will jetzt mich nicht darauf behaften, aber ich glaube, das ist nicht der Favoritner AC, das ist mein Lieblingsclub in Österreich, sondern Wolfensberger AC. Und ja, monatelang vereinslos und offenbar so fit, dass man ihn gerade bringen kann.
Genau, er ist in Linz geboren, er ist ein Linzer, darum bin ich drauf gekommen. Genau, und zuletzt beim Wolfsberger AC gesehen, genau. Er trifft zum 1-0 und der Benny Traoré mit dem einzigen Schuss von der ersten Halbzeit, wo der FCB aufs Goal von GC abgeht, 1-1. Nachher passiert eigentlich nicht mehr viel, außer dass drei Leute vom Feld fliegen.
Spezielle Geschichte. Wobei, da müssen wir noch den Hammel lobend erwähnen, er hat dann doch noch zwei Big Save müssen einstreuen und hat es nicht noch so eine Bahnschrankenaktion gegeben?
Vom Diaby.
Ja, eben sind alle können gleich viel, sagt der Vogt, aber das hat in dieser Situation irgendwie ist das nicht zutreffend. Ich meine, das müsste man herbringen, den Ball hoch aufs Goal zu bringen. Das ist eigentlich
Kuba Guandredi.
Ja.
Lass uns doch mit dem Positiven anfangen. Das sprich mit den Grasshoppers. Also, ich meine, die gehen in das Spiel rein. Es fehlen 9 Spieler. Bei einem Kader, wo wir schon sagen, wenn es voll ist, ist es eigentlich zu dünn für die Liga. Und dann dominieren sie die ersten 25 Minuten komplett. Also, es ist wirklich eindrücklich gewesen, es war eigentlich auf beiden Seiten eindrücklich gewesen, mit wahnsinnig viel Intensität, sehr hoch angegriffen, eben überhaupt nicht irgendwie, jo, wir sind da, also der Gerald Scheiblinger hat ja vor dem Match noch schön, also als Hertha nicht müssen machen, ist ja klar, wer Favorit ist in dem Spiel, aber noch gesagt, jo, für Basel ist das ja ein Pflichtsieg, und dann stehen sie aber nicht hinten rein, sondern gehen hoch drauf und schießen auch das Goal so, also hohen Ball gewinnen und dann geht es schnell und dann sind viele Leute im Strafraum und dann hat man ein bisschen Schwein, aber wenn man halt mehrere Leute im Strafraum hat, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass der Ball bei einem eigenen landet und man geht einzeln in Führung. Eigentlich eine erste Halbzeit wie gemalt für GC, außer dass dann halt einmal der Jadon Shaqiri sein einen super Moment hat. Und
den er fast immer hat.
Ja. Den er fast immer hat und der Beni Traoré das Goal auch recht schön macht. Aber dann denkst du so, okay, also du schaust die Liste an von all diesen Spielern, Abrashi, Bengondo, Bedkober, Asp Jensen, Lee, Paloski, Veron Lupi, Blanche.
Blanche noch krank.
Ja.
Teil Schicksal mit dir, gell?
Ja, genau. Ich habe bin auch zu flach gelegen.
Er hat den Spieltag auch verpasst. Nein, zu GC. Vor allem, wenn man schaut, wo kommen sie her, oder? Also, wir haben es dürfen oder müssen kritisieren, wenn sie verlieren 0-5 in St. Gallen, dann stürzen sie total ab in Luzern, dann gehen sie auf Winterthur, das Wasser bis zu der Nasenspitze im Wortsinn, oder? Das war, glaube ich, auch noch so ein Terrain gewesen dort. Gewinnen dort 1-0 und bringen es jetzt Stand mit einem ramponierten Kader am Schweizer Meister mit auf Augenhöhe entgegenzutreten. Also, muss ich so sagen. Und das finde ich schon, der Scheiblehner, ich habe das schon mal gesagt, er hat die Abstürze wegmoderiert, hat an Realitätssinn appelliert, hat gesagt, schaut, es ist nicht so, dass wir in die Saison reingegangen wären und gemeint haben, wir könnten mit allen mitspielen, sondern unsere Position, dort, wo wir jetzt sind, das entspricht ziemlich genau dem, wo wir auch intern so realistisch eingeschätzt sind. Ich bin mindestens in Luzern ein bisschen anderer Meinung gewesen, also gefunden, also zweistellig hätte man auch verlieren können, muss man nicht verlieren, auch nicht in der Form, die sie jetzt da haben. Aber dass sie es herbringen, sich einfach immer wieder so aufzustellen, dass es verhebt, wenn es darauf ankommt. Jetzt ist es darauf angekommen. Also ich meine, du kannst dir nicht weitere solche Auftritte leisten. Und vor allem, dass in Winterthur, dass sie parat sind und eine Handschrift an den Tag legen und die führt direkt zurück zum Scheiblehner. Du hast ja auch schon länger mit dem Gerät gehabt, oder mehrfach mit dem Gerät gehabt. Ich finde, es laufen viele Fäden bei ihm zusammen. Und der ist für mich der Hauptgrund, weil das Kader allein kann es nicht sein. Also da hat es zu viele Leute, die eben das erste Mal überhaupt Super League oder erste Liga spielen und dann immer wieder in der Lage sind, sich aufzuraffen und eben auf dem Platz, man erkennt das. Also das Goal, das 1-0, das ist nicht einfach ein Zufall. Das wollen sie so spielen, mit dem Risiko, dass man dann auch zwei, dreimal richtig in den Hammer reinläuft, oder? Und ja, ich finde das bemerkenswert, oder? Und ich traue dem GC jetzt trotz allem zu, dass man sich da wieder herentasten kann. Weil die vorne dran, die machen ja keine Terrain gut. Also Lausanne, Servette, Zürich kommen nicht vom Fleck. Und ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen voraus schauen, oder? Also, jetzt gehen sie die Derby-Woche rein mit einem einigermassen intakten Gefühl. Mit stabilen Verhältnissen bei der Super League-Mannschaft.
Weil man intakte Gefühl, aber einfach ohne Spieler, oder? Also
ohne Spieler.
Nochmal zwei Gesperrte oben drauf. Es wird langsam dünn. Gut, es kommt einer zurück, wo gesperrt war. Dafür sind, vielleicht ist dann die Planche auch wieder gesund. Dafür sind dann eben zwei weitere gesperrt.
Es sind so ungestüme Aktionen, jetzt auch gegen Basel, oder? Vom Strosch gesehen, wo so einen halben Schritt spart und dann wollte er es noch retten. Vielleicht hätte er es aber auch müssen retten, weil ich glaube, es wären so eine 2-1-Situation gekommen. Der Scheiblehner hat mal gesagt, bei uns wird die Karte sehr schnell gezückt. Vor allem bei jüngeren Spielern, die haben keinen Kredit. Das ist so ein indirekter Vorwurf zu den Schiedsrichter. Ich würde jetzt mal den Schiris zu gut halten, dass sie nicht jedes Mal den Röntgenblick aufsetzen und schauen, wer welche Karriere gemacht hat bis anhin. Aber ja, es ist einfach auffällig, oder? 6 Platzverweise, 4-mal gelb-rot, 2-mal direkt-rot. Das ist einfach wirklich zu viel.
Ja, und also gestern ist ja wirklich auffällig, alle 3 gelb-roten, also beim FCB ja auch, der André Bacanin, der erste war, alles 3 junge Spieler. Alle eben mit gelb vorbelastet, also alle haben ja gewusst, dass sie vorbelastet sind. Mhm. Und ich finde jetzt beim Stroscho ist die Aktion, wo du am ehesten noch sagst, ja gut, dann nimmst, also ist ja 4 Minuten vor Schluss gewesen, dann nimmst du das Foul im Bewusstsein, dass es höchstwahrscheinlich heisst, abgehen duschen. Bacanin ist einfach übermotiviert. Der ist vom Jerdan während dem Match mehrfach darauf hingewiesen worden, dass immer der Bass, den er gerade gespielt hat, der falsche war. Also in der ersten Halbzeit sehr lustig. Hat er einmal ein bisschen gewartet. dann hat der Cher dann gesagt, du musst schneller spielen, sofort schneller spielen. Und als nächstes hat er noch dann den schnellen, hohen, weiten Ball führen ins UK gespielt. Und dann hat der Cher dann gesagt, hey, nimm mal Zeit, hey, musst mal ruhig. Es sind jetzt ein bisschen gemischte Informationen gewesen, die man bekommen hat.
Es ist ein bisschen ein schwieriges Umfeld, ja, gerade in dem Moment. Ja.
Man kann daran wachsen, sage ich mal, aber vielleicht im Moment selber ist es vielleicht...
Wenn man die Umstände anschaut, 18 Jahre, glaube
ich. Ja, ist der Puls vielleicht noch ein bisschen höher, wie nur vom Säckeln. Also der hat einfach, also ist übermotiviert gewesen. Marc Esch finde ich, mit 20 ist er, glaube ich, eben gut, erste Saison, wo er wirklich shootet, aber das ist eine Situation, wo du musst merken, hinter dran ist nochmal ein Verteidiger.
Mhm.
Wir sind einer mehr, es ist der linke Außenverteidiger vom FCB, der ganz links durchbricht. Ja, den lasse ich jetzt halt mal durchgehen. Ich glaube, es passiert nicht gerade Goal auf höhere Mittellinie. Das ist wirklich etwas, wo der, also wird er daraus lernen, aber das
muss ein Thema sein, oder? Also, ja. Ich meine, können Sie sich grundsätzlich nicht erlauben, mit einem weniger auf dem Platz zu stehen, weil das Kader.
Oder mit gleich viel in dem Moment.
Ausnahmsweise. Aber das Kader ist einfach nicht so besetzt, dass man sich einfach das als GC immer wieder erlauben kann. Es sind ein bisschen ähnliche Muster, eben so ein bisschen ungestüm, der falsche Moment für die Aktionen. Und ja, so wie wir den Scheiblenner einschätzen, beide, wird er das schon relativ deutlich zur Sprache bringen. Aber der Lerneffekt bis jetzt
ist
überschaubar.
Ja, hat natürlich auch mit dem Spiel zu tun, gell? Also du gehst vorne drauf und du weißt, also das ist ja ein Teil von dem Spiel, ist, wenn du vorne drauf gehst und du wirst überspielt, du musst das Foul ziehen, weil du weißt, hinten ist sonst öffnet sich dann das Feld relativ schnell mal für den Gegner. Was mir jetzt bei diesem Match auch gefunden habe, es ist eine Mannschaftssportart, klar, aber ich meine, der Abdoulaye Diaby in der Innenverteidigung haben oder nicht haben, ist für GC ein riesiger Unterschied. Mhm. Also mit seinem Körper, mit seinem Stellungsspiel macht er das Team hinten einfach gerade eine Klasse besser.
Mhm.
Und dann kannst du eben vorne auch kannst sagen, okay, ihr Jungen, die rennen jetzt, solange mit Lungen heben und solange ihr nicht vom Platz gestellt werdet. Und hinten ist dann immer noch einer, der im Notfall noch den Körper
anschranken, senkt.
Oder genau, oder sich reinlegt,
ja.
Wenn der Koba-Commander den Ball flach will reinschieben.
Ja, dann ist er parat, dann leitet er sich her.
Das habe ich wirklich gefunden. Also, vor allem in der ersten Halbzeit hat er wahnsinnig viel Bälle einfach abgelesen, ist einfach dort gewesen, hat Moritz Boschinski, hat mir fast leid da, bevor gewesen, dass er zur Pause raus hat dürfen, wirklich ausgesehen wie ein Schulbub gegen den Diaby. Ja, und wenn ich jetzt aber bei GC noch etwas will sagen oder etwas Kritisches, also der Lee hat etwas am Fuß schon länger, der ist immer wieder verletzt gewesen, scheint mit seiner Körpergröße und seinen Muskeln, das scheint wahnsinnig schwierig zu sein, dass das irgendwie im Gleichgewicht bleibt. Paloski und Bettkober sind Bänderverletzungen gewesen. Und wenn man sonst schaut, also Jonathan Aspiensen, Muskelverletzung. Amir Abrashi, Muskelverletzung. Abdoulaye Diaby, wo er ausgefallen ist, Muskelverletzung. Pantaleo Kreti, Muskelverletzung. Und dann hat es noch zwei, die keine Verletzungsgründe angegeben sind, vielleicht auch Muskelverletzungen. Also da scheint schon irgendetwas mit Trainingsintensität, Erholung, irgendetwas muss man sich dort bei GC auch überlegen, weil so kannst du noch nicht durch die Saison gehen, weil, also nebst der
Amir Abrashi müssen wir zwar fairness halber sagen, hat die Verletzung mitgeschleppt, oder? Ich glaube, das letzte Saisonende ist schon nicht mehr ganz rund gelaufen und bei ihm ist das eine langwierige Angelegenheit. Das würde ich jetzt nicht auf Trainingsbelastung zurückführen, aber die anderen Ausfälle, ja, wenn wir ein bisschen spekulieren, wissen wir nicht so genau.
Es ist sicher einfach so etwas, wo sie müssen drauf schauen. Also
müssen so sie drauf schauen? Nein, so kannst du nicht zur Saison durchgehen. Und eben, sie sind sehr lang, sehr intensiv eingespannt auf dem Campus. Das hat sich ja wirklich geändert. Vielleicht ist das zu schnell, zu hoch aufgefahren worden, jetzt der Aufwand. Dann hat, glaube ich, auch sonst rundum viel geändert, oder? In der Betreuung, medizinisch, Physioabteilung, meines Wissens, einige Wechsel gegeben. Sehr, sehr schnelle, abrupte Wechsel. Und, ja, wenn man dann nochmal, die Leistungen durchleuchtet, müssen wir vielleicht einmal den Teil noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Würde ich zumindest davon ausgehen, dass sie es machen, weil, sagst du es zu Recht, irgendwann, ist eine Endstation.
Dann gehen wir doch zum FCB.
wenn wir zum FCB.
Und ich fange einfach gerade an. Die erste Halbzeit war ein absolutes Debakel gewesen. Sie gehen zwar mit 1-1 in Pause, sie haben einen Schuss aufs Goal in der ganzen ersten Halbzeit gegen ja klar, motiviertes, rennendes GC, aber eben mit 9 Mann weniger. Und die ersten 20, 25 Minuten hast du das Gefühl gehabt, GC ist der Spitzenklub, die tun halt den Abstiegskandidat Basel hinten festnageln und die Basler, die hoffen halt vorne, dass irgendetwas passiert, wenn so die schnellen Flügel irgendetwas machen. Was da Zweikämpfe verloren worden sind, was da Bälle verloren worden sind, das muss dir wirklich, wirklich zu denken geben. Nach einer Nationalmannschaftspause, wo du gesagt hast, ja, wir haben viel Match, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir uns mal ein bisschen erholen, aber auch ein bisschen so schauen, wie genau machen wir das eigentlich? Liegt es nur daran, dass wir, also was erzählt wird, und das stimmt ja, wenn man auf die Zahlen schaut, wir vergeben einfach zu viele grosse Chancen. Ja, sie haben auch gestern ein paar Chancen gehabt, so riesig sind sie nicht unbedingt gewesen, aber also, wenn du dich von GC lässt, in der ersten Halbzeit überfahren und nachher, finde ich auch noch in der zweiten Halbzeit, sind sie am besten, also dort, wo sie 10 gegen 10 sind, haben sie plötzlich genau das, was man denkt, ja, so müsste der FCB auftreten, sind sie dominant, viel Ballbesitz, haben auch ihre Chancen, überfordern auch das GC ein bisschen und nachher hat es aber trotzdem so immer wieder so die GC-Konto, wo du denkst, es geht so in einen offenen Schlagabtausch und du sagst, ja, aber das kann's ja nicht sein, also die Balance stimmt überhaupt nicht. Und bevor mein Rant fertig ist, das Goal von GC, das hat mich einfach wahnsinnig an FCZ unter Ludovic Magna erinnert. Und zwar, man spielt hinten raus mit relativ hohem Risiko, 6 Spieler denken, ja, der 50-50-Ball in der Mitte, der gewinnt schon unseren und sind im Schritt gegen Führen. Ball gewinnt GC. 6 FCB-Spieler sind auf der falschen Seite vom Ball zum Verteidigen. Und dann ist es halt nachher das 5 gegen 4, glaube ich sogar, oder 6 gegen 4 von GC. Der Tsunemoto, der wieder geshootet hat, was sicher hilft dem FCB, muss in die Mitte ziehen, weil es nicht
aufgeht. Also halt hat hier konfus ausgesehen.
Ja, weil die Sechser halt nicht dort sind, wo sie sind. Und dann, darum ist dann dem Tsunemoto sein Gegenspieler frei und schießt das Goal. Und das hat mich einfach wahnsinnig an die Goal erinnert, die der FCZ unter dem Ludovic Magna bekommt, wo er einfach seinem Team immer sagt, ja, wir spekulieren offensiv, wir gehen davon aus, dass wir gegen Führer etwas machen wollen, und so ist ja top. Optimistischer Fußball, aber wenn du dich dann halt so verwutschen lässt. Ja.
Das war eine so umfassende Analyse gewesen, da kann ich jetzt echt gar nicht mehr dazu sagen. Nein, ich verlagere mich mal ein bisschen auf die Mimik, oder? Auf die Seite. Check ausgewechselt worden.
Und das, aber hättest du ihn drauf gelassen? Jetzt ganz ernsthaft, du bist 10 gegen 11.
Ja, ich hätte ihn vielleicht drauf gelassen, weil ich einfach noch so ein Nostalgiker bin und das Gefühl habe, das ist noch ein Spieler, der den Unterschied machen kann. Egal, ob man jetzt noch einen Konter muss fahren oder ob man Ballbesitz hat, was auch immer. Er ist eine Figur, die jederzeit für den Unterschied sorgen kann. Das weiss jeder, das weiss auch sein Mitspieler, oder? Auch wenn er auf dem Platz vielleicht mal ausruft und sich echauffiert über einen Junior, der den Falschpass schlägt, er stellt etwas dar auf dem Platz. Das weiss der Mitspieler, der vielleicht dann noch ein Tick konzentrierter ist, wenn der Scheck nebendran ist. Plus sieht er einfach die Räume. Das hat man bei der einzigen Offensivszene gewesen, wo er sich einfach halb links durchsetzt und seine Pfanne fertig in die Mitte serviert. Das ist ein Scheckball. Und der Scheck hat, auch wenn er jetzt vielleicht nicht die genau gleiche Form ausspielt wie letzte Saison, hat er wieder 13 Scorepunkte. Er ist, oder noch mehr, also wenn wir alle Spiele noch anschauen, international, er ist ein Faktor. Und du kannst im Fußball viel damit auslösen, wenn du eine Ausstrahlung hast. Wenn es vielleicht taktisch nicht alles genau ins System passt, aber der hat eine Ausstrahlung. Und wenn der vom Platz läuft, dann bin ich ganz sicher, dass bei GC der ein oder andere einmal ausgeschnufft hat. Also 100%. Es wird nie einer zugeben, aber ich glaube, es ist so. Und er wäre jetzt auch noch parat gewesen, wenn er schon viel spielt. Und ich glaube, man kann es auch sehr, sehr technisch ausführen und sagen, jetzt haben wir noch gegen Genk, jetzt brauchen wir ihn dort wieder in Top-Verfassung, man hat mehr Spiele als letzte Saison, wir müssen ihm die 17 Minuten noch geben, zur Erholung, weil er eben schon viel Spielzeiten gehabt hat. Ich glaube, es sind gerade 21 Saisonspiele bis dahin, er ist jeden Match auf dem Platz. Das haben wir ja auch vor der Saison besprochen, dass vielleicht das ein Unterschied könnte sein zu der Meistersaison, wo man sich früher können fokussieren. Ich habe einfach das Gefühl, wenn wir immer davon reden, dass wenn der Scheck keinen Scorepunkt hat, wird es ganz schwierig. Ja, wenn man ihn vom Feld nimmt, wird er sicher kein zweiter Scorepunkt dazukommen. Also, ich will wirklich nicht dem Ludovic Monnier da jetzt taktische Ratschläge teilen aus dem schön aufgeheizten Studio. Und das war ja, glaube ich, eiskalt gewesen am Sonntag. Aber, also, wenn ich der Scheck wäre, ich wäre auch so auf dem Feld gelaufen. Ganz ehrlich. Da kann man jetzt auf ihn zeigen und, ja, das muss er auch akzeptieren. Er ist der Dreh- und Angelpunkt. Und dann nimmst du auf dem Feld, da gibst es, sorry, da gibst es Signal raus. Und der Ludo, wenn jetzt da gegenüber sitzen, will sagen, ja, aber, du kennst vielleicht unsere Werte nicht und Datenanalyse und X und Y. Ich hatte dort müssen noch etwas machen, ich hatte dort müssen umstellen und so und so und so. Vielleicht wäre es auch noch aufgegangen, wenn der Hammel nicht noch zweimal eingegriffen hätte. Aber einfach so, ja, eben die Mimik dort. Und er hat sich, glaube ich, lange überlegt, aber noch die Hand ausstreckt zum Abklatschen.
mit dem Trainer.
Er hat auch lange Zeit gehabt, ja. Und auch nachher, der Schmied, wo das Spiel zusammenfasst und sagt, ja, super, dass wir noch Chancen haben, oder? Also, wir haben immer Chancen, das ist ja das, was ich mitnehme, weil es ist ja immer bei den Interim-Fans, muss man noch etwas Positives mitnehmen. Und sonst hast du ja nicht viel mitnehmen können, außer das 1-1. Und nachher ist der Ludo gekommen, der Manje, und hat gesagt, ja, das interessiert mich eigentlich nicht, das ist von dem Schönen, das erzählen wir jetzt seit 14 Runden, und wir machen sie einfach nicht. Es ist so wie, so ganz verschiedene Wahrnehmungen und dann gibt es noch das Präsidium und einen Sportchef. Das finde ich dann schon noch interessant, was da in den nächsten 2-3 Matchen passiert. Weil jetzt geht es eingemacht für den FC Basel, oder?
Ja,
die dann reissen ab
es ist,
und IB kommt.
Es ist das alte wunderbare Boulevard-Geschichtli Advent, der Christbaum brennt.
Ja,
oder
ja.
Brennt er in Basel schon? Ich habe den Ludovic Monnier verstanden, aus mehreren Gründen. A, hat gerade den Quendre die schon reingebracht gehabt. Und dann hat er, glaube ich, die beiden Flügel. Der Stürmer hat er schon ausgewechselt gehabt. Nein, hat der Quendre die reingebracht. Hat er Boschinski ausgewechselt gehabt zur Pause. Die beiden Flügel hat er auch schon ausgewechselt gehabt. Und dass du eine Offensive musst rausnehmen, um den Quendre die reinzubringen als Defensive, ist jetzt noch verständlich. Ja. Dann denkst du an Genk und dann denkst du, okay, in Unterzahl sind vielleicht eher die Schnellen gefragt, wenn man einen hohen Ball, bla bla bla. Ja?
Aber ich denke nicht an Genk in dem Moment.
Du denkst nicht an Genk.
Nein, aber ich denke an die nächsten zwei Punkte, die wir jetzt dann noch einfahren gegen ein dezimiertes GC in jeder Beziehung. Also, in allem Respekt, eben GC hat super dagegen gehalten, aber dort als FCB denke ich nicht am nächsten Match am Donnerstag. Das ist mir völlig egal.
Gut. Aber die Mine vom Scheck, die noch rausläuft, der Joel Hano für uns im Stadion war, hat erzählt, Daniel Stucki muss relativ tobt haben auf der Tribüne oder zumindest immer wieder mal ausgerufen haben, so dass man es gehört hat. Es ist schon, der Club ist jetzt wirklich in einer Situation wieder, weil es eh der FC Basel ist eh mal alles ein bisschen volatil, aber so das Viereck, David Degen, Daniel Stucki, Ludovic Magna, Cerdan Shaqiri, ist es noch im Gleichgewicht oder kippt es irgendwann? Fährt man an, im Club schauen, was immer ein schlechtes Zeichen war? Wer hat eigentlich welchen Spieler geholt? Wer hat eigentlich den Brozinski wollen? Wer hat eigentlich den Quendre die wollen? Das dunkt mich, sind so Fragen, wo langsam diskutiert werden. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, um die Fragen wieder abzudecken, oder? Das ist einfach gewinnen, gewinnen, gewinnen.
Ja, das Los vom FC Basel, oder?
Das ist immer, aber es ist auch eben das 1-1, es ist ein gerechtes Resultat und das ist einfach aus Basler Sicht viel, 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 viel zu wenig und das wird auch in der Führungsetage vom FCB nicht anders gesehen. Bin ich 100% sicher. Jetzt geht man nach Genk zum Thorsten Fink, den ich hoffe, der mir nachher das Telefon abnimmt. Ehemaliger Meistertrainer vom FCB. Und ja, dann Dann schau mal, er hat mich gefragt, ob man ein Interview, ich musste ein Interview schicken, wo er 2010 im SRF jetzt ein ganz langes Interview gegeben nach dem Meistertitel in Bern, er und der Cerdan.
Ah, wo er zum Verteidiger umfunktioniert hat.
Genau, wo der Cerdan als Linksverteidiger der Dumbi abgemalt hat.
Über die Muskeln geredet worden. Grösse der Muskeln, ja, okay, interessant.
Genau, also, aber auf jeden Fall das Reisli nach Belgien könnte relativ interessant werden.
Mhm.
Wenn wir weitergehen?
Gumpen wir ins Wallis.
Willst du ins Wallis gumpen?
Ins Tourbillon.
Sion Zürich 2-2. Ilias Schuref, Rilind Nivokasi. Was für ein Stürmer. Warum shootet er in Wallis? Aber also gut, weil der CC das offensichtlich richtig sieht. 2-0.
Ja.
Dann Steven Zuber, Handspenalti. Können wir vielleicht nur ganz kurz darüber reden.
Ja.
Und Philipp Geni 2-2. Top-Angriff. Der beste Angriff vom FCZ im ganzen Spiel. Und ja.
Fangen wir gerade schon bei dieser strittigen Szene an. Ich habe Georges Bregi zugelassen. Georges Bregi, langjähriger Spieler, hat sofort gesagt, was soll der Spieler da machen? Das war der Heirisi.
Ja. Ja.
Wird vom Kenny angeschossen, wirklich von 1,5 Meter, oder? Sofort reflexartig, Hand runter, ja, und der Ball geht Unterarm. Und der Schiri sieht es nicht. Und ich glaube, ja, Zürcher, logisch, die haben die Hände verrührt und so. Aber das ist immer so. Aber das hat sich dann, glaube ich, wieder gelegt. Da kommt die wahre Rückmeldung. Das ist einfach kein, da bin ich einfach nochmal der Meinung, das ist kein krasser Fehlentscheid. Das ist einfach eine Szene, die gibt's. Und da kann er sich nicht anders verhalten. Es gibt ungeschickte Verhaltensweisen im Strafraum, aber da ist ihm gar nicht irgendwie der Spielraum geblieben, um irgendwie zu studieren, was er jetzt machen soll, weil es ist so schnell gegangen. Ja, und Zürcher haben das angenommen und dann hat das Spiel gekehrt. Und ich habe dort auch im ersten, vor einem relativ langen Ausflug gemacht hast zum FC Basel, der FCZ hat kaum einen Ball gesehen. Und Sion hat das Spiel von A bis Z dominiert. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es 4-0 stehen müssen, aber es hätte entschieden sein können. Und Zürich hat wirklich den Wahrstrohhalm genützt. Das muss man ihnen anrechnen. 0-2 hinten bist du im Wallis und dann kommst du kurz vor der Pause den Penalty über, musst noch die Nerven bewahren. Das hat der Zuber top gemacht. Und dann ist der FCZ wie verwandelt auftreten und Sion hat irgendwie abgebaut. Und dann haben sie nochmal nicht ein Geschenk, sondern es war dann korrekt gewesen. Man hat gemeint, sie offside. Wieder Zuber beteiligt. Sensationeller Ball. Auf den Kenny. Und der Kenny, ich habe schon mal gesagt, der hat etwas. Der macht das mit einer gewissen Suplesse. Der hat eine gewisse Ruhe am Ball. Der ist gross, oder? Ist, glaube ich, über 1,90 Meter gross. Kurft da um den Sion-Goli rum, als hätte er da irgendwie keinen Widerstand. Und schiebt ihn rein. Ja, und dann ist es völlig wild geworden, oder? Dann hätte es können 2-3 ausgehen oder 3-2. Aber so die erste Halbzeit, wie dort Zürich auftreten ist und auch das Goal, das sie bekommen, ich glaube, zum 2-0, wo die beiden Aussenverteidiger, der Lindrit Kamberi und der Junior League, stehen an der höheren Mittellinie. Im Verbund mit zwei anderen. Gerade der Zavo ist auch noch zurückgesprintet und hinten hast du dann nur noch die zwei Innenverteidiger gehabt. Der Gomez, wo es dann einen Wackler gebraucht hat. Oder es hat
wo irgendwie wirklich, über einen Ball gumpt ist.
Ja, hat mega suboptimal, also ja, sehr schlecht ausgesehen. Aber zu seinem Schutz, oder? Sie sind das zweite hingestanden und der Rest hat sich aufgelöst. Und ich dann auch muss sagen, also wir sind jetzt da nicht in der 90. Minute und man stürmt zum 1-1, sondern das Spiel ist klar gewesen, oder? Sion ist am Drücker gewesen, dass man das Gespür nicht hat, um sich einfach ein bisschen zurückfallen lassen, muss ja nicht hinten reinstehen, aber einfach wirklich zwei Innenverteidiger und der Rest vorne dran, da habe ich also wirklich gedacht, so, wow, die Krise mit den, glaube ich, 6 Niederlagen in Serie, was dann bis zum Luzern-Match, wo dann Luzern das noch verschenkt hat im letzten Grund, also das war auch ein desolater Auftritt gewesen.
Aber sie haben sich wieder gerettet. Also es ist jetzt das zweite Mal, wo sie sich an der eigenen Haar aus dem Sumpf ziehen, nach dem 3-2-Sieg gegen Luzern. Zweimal mit ein bisschen Hilfe, einmal mit viel Hilfe vom FC Luzern und einmal jetzt mit dem Video Assistant, Referee.
Sie sind sicher auch schon benachteiligt worden, weißt du, das das ist zwar ein Floskel, aber es gleicht sich dann, glaube ich, irgendwann auf die Saison aus. Es ist jetzt nicht so, dass Zürich nur immer gegen den war oder für den war, aber da jetzt, und eben, da hat es auch, ich habe auch also Rückmeldungen bekommen, ist ein ganz klarer Penalty. Das ist ja dann immer die Schwarz-Weiß-Sicht, oder? Ich habe einfach gefunden, gut, ja.
Ja, und wenn man das Spiel so anschaut, ich bin wirklich positiv angenehm überrascht von dem FC Sion, der ja letzte Saison unter dem Didier Tolo so geshootet hat, wie wenn es keine gegnerische Platzhälfte gibt. Als ob man die nicht mit mehr als 3 Spielern betreten dürfte. Und ich finde die Spiele jetzt wirklich, also es ist jetzt kein Zauberfußball, aber die spielen einen offensiven Fußball, einen vernünftigen Fußball. Es hilft natürlich, dass man in der Challenge League einen Stürmer gut holen, der wahrscheinlich nicht alle Welt kostet, wo halt wirklich
der ist spannend,
toll ist, oder?
Ja, der ist spannend, der Erilind, Nimo Kasim. Und vor allem der Weg ist spannend. Was der für einen Umweg, das ist wieder mal so ein Lehrbeispiel, der Promotion League spielt. Oder? Und dann ist er in die Challenge League, hat er sich reingefightet, vorher noch in Italien, untere Ligen, oder? Ganz am Anfang von der Karriere ein Riesentalent, oder? Italienische Nachwuchsauswahlen gespielt. Dann ist dann das irgendwann fertig gewesen, hat dort keinen Weg mehr raufgefunden, macht einen riesen Umweg und kommt dann via Rapperswil am Schluss im Wallis an und leitet eine Performance an. Und wirklich muss ich sagen, wenn du dem zugeschaut hast, top. Aber ein riesen, also weißt du, so ein Weg, ja, eben mega viel Umweg und sogar Promotion League und sogar wenn man dort spielt, dritthöchste Liga in der Schweiz, kann man es noch schaffen, im höheren Alter, Anführungs- und Schlusszeichen, ich glaube 25, in der Super League eine super Rolle zu spielen. Ja. Spricht jetzt auch nicht unbedingt gegen die Ligen, die unten dran sind, dass das quasi wie so eine Endstation ist, wenn man mal dort landet, kommt man nie mehr raus, sondern nein, man kann es auch so schaffen. Ich habe mit ihm noch nie geredet, aber da muss schon viel Eigeninitiative mitbringen, viel können aushalten und dann einmal über den eigenen Schatten springen und vielleicht eben wirklich ganz viele Meter gehen, um nachher dort zu landen, wo er jetzt ist. Und wenn ich ihm gestern zugeschaut habe und seine Quoten anschaue, dann macht jeden zweiten Match einen Topf, oder? Top.
Ja. Also das letzte war schon bei Bellinzona gewesen.
Ja, sorry. Ja.
Genau, bei Rappi ist schon 2022, 2023. Ja, genau. Ich habe mir dann so überlegt, so das Gesamtbild von der Liga und der FCZ. Also der FCZ im Moment ist ja halt so eine, ja, jetzt ist er wieder so eine durchschnittliche Superleague-Mannschaft.
Ja, unterdurchschnittlich, oder? Wenn man den Platz anschaut, wo sie sind.
Genau. Ja, aber ich meine, jetzt haben sie in den letzten 2 Matches halt so, so auf und ab und irgendwas. Mhm. Und vorne haben sie ja wirklich etwas, sie haben ja die Fähigkeit, um so die einzelnen Momente zu setzen, oder? Sie sind immer noch recht wenig. Aber wenn du so das Zuspiel auf der Kenny siehst und wie das dann gemacht wird, das ist top. Aber ich habe mir dann überlegt, ja, aber es sind ein paar Mannschaften vorne dran und die shooten alle genau gleich so. Also weißt du, sie sind so in dem Sand in, wo man nicht genau weiss, kommt man da vorwärts, gumpt man irgendwann doch noch über den Strich. Ich bin nicht sehr optimistisch.
Ja, du sprichst es an, es hat so einzelne Elemente drin und man redet ja, sagen ja auch gegnerische Trainer, das ist eine spannende Mannschaft, aber es passt irgendwie nicht ganz richtig zusammen, also irgendetwas im Lizia, dass sie in solche Situationen hineingeraten. Jetzt kann man sagen, ja, wenn du so ein nervöses Umfeld hast, mit so vielen verschiedenen Ansprechpartnern im sportlichen Bereich, wer ist der Taktgeber? Ist eben der Dennis Hediger, ist der Sportchef, der auch mit auf dem Platz steht, den er ja selber bestätigt hat, der Dennis Hediger, dass das so ist. Wer ist der Taktgeber? Und wenn du einmal die Spiele anschaust, bist du auch nicht ganz sicher, in welche Richtung geht es denn jetzt genau? Es hat wie alles drin. Oder? Und die Basis ist ja schon, dass man eine Einheit ist, auch in der Rückwärtsarbeit. Da habe ich auch das Gefühl, das ist immer so ein Waban-Spiel, oder? So eine Grenzerfahrung, oder? Also ein schmaler Grat, wo man links und rechts kann runterfallen kann. Und wenn es gut ausgeht, dann sieht es so aus wie bei dem Goal von Kenny, wo alles zusammengepasst hat und die Elemente haben sie, das spricht ihnen ja gar niemand ab. Aber am Schluss, also 1,39 Punkte im Schnitt, das sind Zahlen, Also ja, das knapp vor GC, wo komplett das Ganze auf den Kopf gestellt hat und eigentlich ein Hauch hinter Zürich ist. Dann haben sie noch Lausanne hinter sich, wo man immer das Gefühl hat, Lausanne ist ja eigentlich gut besetzt, spielt einen attraktiven Fußball, müsste eigentlich noch einen Schritt gegen vorne machen, Servette auch. Und dann ist Zürich plötzlich drittletzte oder zweitletzte, oder? Und jetzt das Derby noch vor der Nase. Was haben wir heute gehabt in der Sitzung? Was ist jetzt das? Ist jetzt das die Woche der Wahrheit? Die Woche der Klarheit, die Woche des Schicksals.
Ja, also eben, bei GC müssen wir ja schauen, ob sie mit 11 Spielern von Anfang an.
Ja, von Anfang an wären sie mit 11, ja, trotz allem.
Du hast gerade das Umfeld angesprochen. Ich bin ja in Pristina gesehen mit dem Nationalteam und in dieser Zeit ist der Claudio Cisullo als künftiger Verwaltungsrat vorgestellt worden. Du hast über ihn geschrieben und er wird Lead Independent Director. Das tönt grossartig. Ich habe zuerst gedacht, das ist irgendetwas, was man erfunden hat. Man hat so drei Wörter irgendwie zusammengeschüttelt und denkt, das tönt mega gut. Aber scheint gibt's das also tatsächlich in der Wirtschaft. Und das ist jemand, wo vor allem dann wichtig ist, wenn der Verwaltungsrat, Verwaltungsratspräsident nicht unbedingt unabhängig ist. In dem ganzen Konstrukt drin. Und das kann man ja sagen, mit dem Angelo Canepa, der ja mit seiner Frau einfach der Club ist, blöd gesagt, ja, da gibt es keine Unabhängigkeit, das ist das Geld ist von der Canepas,
Club, ja.
Er ist Besitzer. Und das heisst, er ist eigentlich da, um von außen nochmal, also man hat ja mal den Miloš Malenović geholt, der von außen sollen reinschauen soll, ist dann aber relativ schnell sehr dünn gewesen, schon, glaube ich, als er von außen reingeschaut hat, hat, glaube ich, Bo Henriksen als Trainer denkt, obwohl er von außen reinschaut, hat er schon recht viel, redet er schon recht viel mit den innen. Aber du hast darüber geschrieben, wer ist der Claudio Cisullo und was soll er machen beim FCZ?
Er ist, ich will mich jetzt da im wirtschaftlichen Bereich gar nicht irgendwie ins echte Gewässer begeben und behaupte, ich wüsste ja alles, aber er scheint sehr eine vernetzte Persönlichkeit zu sein, sitzt auch im Verwaltungsrat von Ringier. Und das haben wir, glaube ich, auch klar deklariert.
Oh, Ringier gibt Blick raus.
Ja, Ringier gibt Blick raus. Verantwortet auch den Podcast. Aber wir sind wegen dem ja nicht befangen. Überhaupt gar nicht. Das ist uns ja, glaube ich, irgendwie vorgeworfen worden, dass wir so wohlwollend darüber berichten. Wir haben einfach für die Fakten gesorgt. Und Bilanz, da verlasse ich mich drauf, dass dort Fachleute arbeiten, sagen, Bilanzexperten, Analysten, tun sie das Vermögen bei 250 bis 300 Millionen ansiedeln. Er war in der IT-Branche eine treibende Kraft gewesen und ich sitze in diversen Verwaltungsräten, ist eben sehr, sehr vernetzt. Oder? Und ich glaube, der Angelo Canepa hat mit ihm einen Transfer gemacht, wo der FCZ wahrscheinlich mehr könnte verändern als alle Spieler, die in den letzten Jahren gekommen sind. Und er hat mir aber auch gesagt, es ist kein Geld im Spiel vom Claudio Cisullo. Also er ist nicht investiert, hat mir auch nicht irgendwelche Anteile abgenommen. Er gilt als unabhängiger Verwaltungsrat mit einem offenbar sehr grossen Background. Und dass er im Wirtschaftsbereich eine Rolle spielt, erlangt, da kann man einmal im Google seinen Namen eingeben, dann erscheint er in ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen. Und ich glaube, das Korrektiv, wo wir immer uns gefragt haben, wer ist denn das Korrektiv in dem Ganzen rein, von einem sehr emotionalen Präsident, wo mit dem eigenen Geld drin ist, mit der Frau zusammen, mit der Heliane, dann ein Sportchef, den ich mal Head of FCZ genannt habe, hat das aber im sportlichen Bereich gemeint. Und da haben wir uns immer die Frage gestellt, ja, wer ist denn die kritische Stimme? Also, die anderen Verwaltungsräte, die kennen wir nicht einmal nicht einmal namentlich. Also, sie treten dann nicht in Erscheinung. Und ich glaube, wenn so jemand kommt, mit so einem Background, kann ich mir schon vorstellen, dass die Meinung dann wird einflüssen. Allerdings ist er noch nicht gewählt. Passiert dann im Januar, wird vorgeschlagen. Sicher einstimmig angenommen. Und, ja, ich glaube, ich habe ja dann auch gefragt, ist denn das eine Möglichkeit, dass er dann irgendwann einmal in Frage kommt, die mehr zu machen als unabhängiger Verwaltungsrat zu sein? Hat ja dann eben mir zur Antwort gegeben, das ist einfach jetzt noch kein Thema, aber das ist für mich nicht irgendwie ein Dementi gewesen, ja, nein, es wird nie eins. Aber, jetzt muss er mal anfangen. Und dann werden wir das ziemlich schnell sehen, wie er da Einfluss nimmt oder als was er die Aufgabe sieht. Das ist eben eine von vielen Aufgaben. Also, ich sitze ja nicht nur beim FCZ im Verwaltungsrat, aber ich glaube, mit dieser Persönlichkeit in einem Verein reinkommst, dann hast du ja sicher einen Plan oder eine Idee oder eine Aufgabe, die du siehst und das Gefühl hast, den kann ich den Verein weiterbringen. Ich glaube, bei der FCZ ist das ein wichtiger Zuzug gewesen, ja.
Also es gibt ja gerade mehrere Fragen, die man sich stellt, oder? Wenn so jemand frisch in den Verein reinkommt. Die eine Frage ist, kauft er ihn? Ich glaube, das ist nicht seine Idee. Überhaupt
nicht.
Habe ich
auch nicht so verstanden, nein.
Die zweite ist, hilft er sozusagen auf der Suche nach dem nächsten Besitzer oder nach der nächsten Besitzer oder nach der nächsten Besitzerin? Also soll auch mit seinem Netzwerk hier mal sondieren. Und die dritte ist, hat das einen Einfluss auf den fast allmächtigen Sportchef Miloš Malenović?
Der Angelo Canepa hat der Punkt sei kein Thema gewesen bei den Gesprächen mit ihm. Aber wir sind nicht dabei gewesen und das würde ich jetzt vielleicht auch nicht öffentlich machen, wenn es ein Thema gewesen wäre. Vorderhand ist kein Thema. Aber ja, die Frage kann man sich stellen. Das geht ja dann auch zum Thema Aussendarstellung. Ja, wie wirkt denn der Verein? Wie wirkt das ganze Konstrukt auf Fans? Dann sind wir dann wieder beim Sportchef. Du hast es gehört und gesehen. Ich habe es gelesen bei uns. Fans sind in einer sehr ablehnenden Haltung und wenn das überkocht, ja, dann betrifft ja das gesamte Bild von dem Verein und dann sind wir wieder ganz oben im Leitungsteam. Also ja, es hängt ja wie alles miteinander zusammen. Also, ich meine, du kannst es ja auch beurteilen, oder? Wie aktuell wirkt das alles toxisch rundherum?
Ja, also im Wallis ist nochmal, also der Alain Kunz hat das, wo im Wallis war, für uns berichtet, dass nachdem die Spieler sind mit Applaus verabschiedet worden, dann sind sie richtig Garderobe gegangen und dann hat es scheinbar nochmal Miloš Ruf gegeben aus der Fernkurve. Ja, es ist, man hat das Gefühl, der Club hat ein bisschen ein Facelifting nötig, oder so. Man muss sich gegen aussen wieder ein bisschen hübsch machen. Einfach so zum also auch Zuschauerzahlen oder im letzten Grund sind, ich glaube, es sind im Moment 2000 Unterschnitt von der letzten Saison. Das kann natürlich, wenn es Ende Saison wieder um etwas geht, kann das wieder raufgehen, aber Ende letzte Saison ist man in der Abstiegsrunde gewesen, da ist es um überhaupt nicht gegangen, das hat jetzt der Schnitt auch nicht gegen rauf gedrückt. Also es einfach so ein paar, wenn ich wohne zwar in Basel, aber ich arbeite ja in Zürich, wenn man mit Leuten redet, die Herzblut haben für den Club, dann merkt man, die leiden. Und die leiden nicht, weil man im Moment wieder von der Top 6 weg ist, sondern weil der ganze Club im Moment einfach keine gute Ausstrahlung hat, sich nicht gut präsentiert.
Ich glaube eben, Canepas leidet auch. Oder? Das ist das Letzte, was sie wollen. Also das muss man ihnen gut halten. Ich meine, die sind seit 20 Jahren da, haben dem Verein gestanden, aber es runtergefallen sind. Da kenne ich dann viele Exponenten, die dann die Verantwortung übernehmen und zusammenpacken und gehen und sagen, nach mir die Sintflut, haben sie nie gemacht. Auch jetzt hat er sich ja immer wieder gestellt und ist eigentlich ein Ansprechpartner, steht ja für all das. Und das, ich glaube, auch er leidet. Oder? Und das ist, auf Dauer ist das irgendwie wirklich ein guter Zustand. Und eben gestern sind sie in Sion mit einem blauen Auge davon gekommen, oder? Eine weitere Niederlage und dann wäre es sofort auch der Zorn, oder? Das ist ja ein emotionales Geschäft, ist dann sofort die Unruhe wieder da. Jetzt kann man argumentieren, ja, jetzt kann man im Derby einen Sieg landen, vielleicht beruhigt sich der Zuschauer wieder, vielleicht aber auch nicht.
Beruhigt hat er sich in Bern.
Beruhigt hat er sich in Bern.
Beziehungsweise ist er wahrscheinlich schon euphorisch.
Ja.
Die Young Boys gewinnen gegen Winterthur 5-0 und ich habe nach dem 1-0 mir kurz überlegt, ob ich soll in unseren Chat reinschreiben, Stängeli, Fragezeichen, weil Winterthur ist so abgrundtief schlecht gsi und IB ist so scharf gsi. Sie haben es dann bei 5-0 belohnt. Ganz kurz, wir schwätzen heute nicht über Expected Goals, außer der Wert will ich schnell mitgeben. Winterthur hat nach dem gespielten Match einen Expected Goals Wert gehabt von 0,08.
Ich hätte gedacht, Minus.
Also wenn du, Sven, von hier schiessest, ist es etwa gleich, ist wahrscheinlich kein gleich grosses Symbol, schiessest du gegen IB.
Wenn du nie vor dem gegnerischen Goal stehst,
ist schwierig.
Wird es schwierig, oder? Und wenn du nach 29 Minuten 0-4 im Rückstand bist,
jetzt 29,
dann geht es, glaube ich, für Winterthur wirklich nur noch darum, das Resultat, das du schon willst, ankündigen, verhindern. Ja, also du, wir können zuerst auch über den Seoane reden, bevor wir bei Winterthur, beim Adventskerzli Winterthur sind. Der kommt hat eine Top-Geschichte mit IB. Hat in Deutschland einen riesen Dämpfer hinter sich mit Gladbach, oder? Wo er hat wollen beweisen, dass es auch noch anders geht, als es in Leverkusen geändert hat. Kommt zurück. Ohne Vorbereitung. Das 0-0 gegen Basel. Dann gibt's ein Ohrfeigen gegen Saloniki. Und dann hast du das Gefühl, okay, ist doch nicht alles so einfach, wie man gedacht hat. Ist ja doch nicht einfach, kann nicht einfach einen Zauberstab in die Hand nehmen und es ist wieder alles wie früher in den besten Saisonzeiten. Da wird St. Gallen vom Feld geschossen, da kommt Winterthur unter die Räder. Und eben Winterthur, ja, das ist wirklich kein Gradmesser. Aber gleich, also, IB vor ein paar Wochen wäre nicht 4-0 gestanden nach 29 Minuten gegen Winterthur. Man hat einfach das Gefühl, der hat das gerade im Griff, oder? Aussendarstellung, Ruhe, scharf, die Mannschaft ist scharf, es gibt da keine Ausreden und nicht hinter vorgehaltener Hand und nichts und nada. Absolute Respektsperson, wie ein Top-Trainer, der zurückgekommen ist und sofort wieder auf dem Niveau, also auf Bundesliga-Niveau, performt. Und IB, ganz, für mich gibt er denen ganz ein anderes Gesicht. Jetzt hat man doch das Gefühl, doch, die sind jetzt am Tun dran. Das ist jetzt eine Frage von der Zeit. Das Gefühl habe ich.
Das Gefühl hat man nach dem Match, ich bin immer so ein bisschen, also wir erzählen ja jede Woche eine andere Geschichte, oder?
Im anderen Podcast ist mal von einem berühmten Hockey-CEO, hat man den Host vorgegeben, sie sagen Palaveri. Die können immer palavern, können jede Woche ihre Meinung das wieder anpassen.
Aber eben, Teil von unserer Job.
Das ist Teil von unserem Job und darum sitzen wir am Podcast und stehen nicht auf dem Feld.
Genau, Teil von unserer Job. Aber trotzdem, ich habe jetzt bei diesem Winterthur-Match, eben, es ist Winterthur auf dem Platz. Andererseits muss man sagen, die letzten drei Matches hat IB nicht viele gewonnen davon, nämlich keine einzige gegen Winterthur. Also es ist nicht so gewesen, dass eh klar war, dass man die vom Feld watscht. Man kann über die Offensive reden, die natürlich toll ausgesehen hat. Mir ist vor allem aufgefallen, das kollektive Verteidigen. Also wenn Winterthur eben gerade in der ersten Halbstunde, die wirklich brutal war, über die Mittellinie gekommen ist, und sie haben es ja durchaus probiert, dann sind die immer zugestellt worden von zwei, drei Bernern. Also es war zum Teil wirklich so gewesen, wenn vorne im Zentrum gespielt worden ist, haben sich wirklich drei, vier Berner um den einen, die arme Winterthurer, die ja durch das sie ein bisschen Umschaltspiel probiert haben, ein bisschen isoliert gewesen und hat einmal den Ball behalten müssen, gestürzt, sodass der eigentlich gar nie eine Chance gehabt hat. Sie haben nicht einmal Freistöße rausgeholt, Winterthurer, weil sie so unter Druck gewesen sind. Sie haben sich nicht mal in den Gegner reinwerfen, weil es sind so viel umeinander gestanden und haben ihm den Ball weggenommen. Und das ist mir wirklich aufgefallen. Und ich weiss, ich habe wo sie da in Zürich gespielt haben, der Jean Hatcham stark kritisiert, weil ich gefunden habe, er hat überhaupt nicht begriffen, wo gerade seine Mannschaft steht und sein Club und so mit seinen Hackentrickli und all dem im eigenen Strafraum. Wie der auftritt plötzlich, also im ersten Match ist schon aufgefallen, dass er shootet wie ein Linksverteidiger. Jetzt natürlich eben klar, er hat Goal, er hat Assist, also es ist einfach ins Loben. Mhm. Aber ich finde, er hat in seinen Aktionen, und vielleicht ist es auch eine Überinterpretation, eine Klarheit, die er einfach zuletzt nicht gehabt hat. Jetzt sieht er plötzlich wieder aus wie ein Spieler, wo du sagst, ah ja, genau. Also, das ist ein algerischer Nationalspieler, der geht im Sommer an die WM, den kannst du für richtig viel Geld weitergeben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, hat man mit dem mal geredet jetzt und hat gesagt, du, schau, in dem Fall so, weißt, wenn du so weiterschuttest wie jetzt, dann bleibst du ein Superleague-Spieler. Aber wenn du ein bisschen Gas gibst und einmal ein bisschen dir überlegst, welche Aktion braucht es und welche nicht, dann könnte es im Fall durchaus weitergehen. Also Bern ist nicht das Ende von deiner
Karriere. Ich glaube, der Coiffeur hat auf ihn eingeredet. Meinst du? Das ist das Geheimnis.
Okay.
Nein, natürlich nicht. Aber bei der Klarheit, aber sind wir sofort wieder an der Seitenlinie. Dort steht aber auch einer, der für die Klarheit steht. Und ich glaube, wenn hat er drei Titel geholt mit IB, ich glaube drei. Wenn ein dreifacher Meistertrainer vor dir steht und dich rausbittet, und ein Einzelgespräch mit dir führt, ich glaube, dann musst du als Hatcham oder als XY nicht weiter diskutieren. Dann ist es, glaube ich, einfach klar. Der hat das IB dort aufgeführt, hat es dort behalten, ist in die grössere Liga gegangen und ich würde jetzt mal behaupten, in Gladbach hätte es auch mit ihm weitergehen können. Vielleicht sind dort andere Seilschaften dann noch entscheidend gewesen. das ist ein junger, nach wie vor noch ein junger, du bist immer zwar anderer Meinung, wenn man in diesem Alterssegment ist, aber der ist wirklich immer noch jung. Das ist nicht ein bald 60-jähriger Trainer, der ist voll im Saft. Und ich glaube, ich bin eh einer, der sagt, es ist entscheidend, wer an der Seitenlinie steht. Du musst Spielermaterial haben, das muss passen und so. Aber der an der Seitenlinie, egal auf welcher Stufe, der gibt den Takt vor. Und der gibt Klarheit vor. Und wenn der mit sich uneinig ist und das Gefühl hat, er ist selber nicht ganz sicher, welche Strategie, dass man jetzt für IBE die beste ist. Und das Überfallartige, das Draufgehen, das im Kollektiv gegen hinten arbeiten, das kommt vom Trainer. Oder? Und dann haben wir noch eine Figur, der Sanchez ist jetzt der Sanchez, der schätze ich einfach, also wenn der nicht verletzt gewesen wäre, vielleicht wäre er dann nicht bei IB, das ist eine andere Diskussion, aber der hat ein riesen Potenzial. Und der Fasnacht nebendran, habe ich das Gefühl, jetzt ist er nach 2 Jahren wieder aufgeboten worden für die Nazi. Und das ist, glaube ich, nicht einfach nur dabei für die gute Stimmung, den kannst du bringen. Klar hat er nur 2-3 Minuten gebracht, jetzt in diesen 2 WM-Ausscheidungsspiel, aber der Fasnacht, der ist jetzt 32. Und da hast du das Gefühl, der ist nicht schlechter geworden. Der kann nochmal zulegen. Und das ist ein Typ, der steht auch für die Klarheit. Wir haben ihn auch schon kritisiert, wo er dann irgendwie ein bisschen verschwunden ist, in diesen ganzen Problemen. Aber, dass der nur schon wieder in die Nazi, dass der Muri, der sehr skeptisch ist mit so Aufgebot für Super League Spieler, dass der wieder in die Nazi kommt, das spricht ja auch für die IB-Entwicklung in den letzten 2 Wochen. Oder 3.
Jetzt kommt nicht so einen schlechten Test, auswärts bei Aston Villa. Mhm. mal schauen, wie wir dann nachher reden. Am Sonntag shooten sie dann in Genf gegen Servette, wo wahrscheinlich ein bisschen näher ist von der Leistungsklasse her als Aston Villa. Ich habe, wenn sie so weiterläuft, dann sieht es jetzt wirklich wieder so aus, wie wenn, also IBE ein bisschen entdeckt hätte, dass wir haben zwar gute Einzelspieler, aber weißt du, wenn wir noch besser sind, wenn wir mit diesen Einzelspielern auch noch kollektiv zusammen gut shooten, dann wird es verdammt schwierig für die anderen. Vor allem fängt das eben dann an, wenn du den Ball nicht hast, wie du dich dann verhaltest. Und ja, hat sehr gut ausgesehen. Und ich habe das Spiel so ein bisschen gegengeschnitten mit GC gegen Basel. Und wenn du IB und Basel vergleichst und eben der Hunger, den sie jetzt eben diesen Match gezeigt haben, man will den Ball vom Gegner wegnehmen. Man will ihm den Ball wegnehmen. Er bekommt keine Chance, auch nur 3 Pässe in der gegnerischen Platzhälfte zu spielen. Und ich vergleiche, wie der FCB sich abkochen von GC in der ersten Halbzeit. Ui, ui, ui. Und umgekehrt auch, wenn ich sehe, wie GC mit dem FCB kein Problem bereit in der ersten Halbzeit und wie Winterthur untergeht, sang- und klanglos gegen IB. Ich finde, das ist fürs Titelrennen und fürs Rennen gegen den Abstieg sind das 2 Matches, die klare Signale aussenden.
Ich bin ja, muss ich da noch den Ton rausnehmen von diesen vielen WhatsApp-Nachrichten. Ich habe ja noch vor dieser Aufnahme dir gesagt, ich habe noch ganz viele Juniorentabellen gesichtet, um jetzt ein paar super Argumente bringen, wieso das Winterthur in dieser Liga bleiben muss. Dass die Fußballkultur dort ist, das ist ein Fakt. Und das tut dann wahrscheinlich so einem neutralen Betrachter schon weh, dass sie dermassen abgehängt sind zurzeit. Wenn wir bei GC sind, oder? Das ist nach wie vor, sorry, auch wenn der Scheiblenner eine super Kommunikationsarbeit leistet, für mich wirkt das immer noch seelenlos. Das ist einfach, ja, das GC von früher gibt es nicht mehr, das darf man nicht mehr herbeireden, das sind sie wie, ja nicht, oder? Und dann siehst du Winterthur, wo das alles hätte, zwar nicht super, sie haben auch keinen Campus, aber da steckt viel Herzblut drin, von oben bis unten, aber die Super League überschattet alles, oder? Und wenn du schaust, wer via Winterthur es dann in grossen Fußball geschafft hat, sind ein paar grosse Figuren. Es ist nicht einfach ein Standort irgendwo in einem belanglosen Industriegebiet, wo einfach nur per Zufall ein Stadion steht. Das hätten sie alles. Aber die Mannschaft, ja, wenn die Match siehst und hat Patrick Kramer, der den Schwung nochmal nicht will reinbringen und das Vertrauen, das sie in ihn haben, ich glaube, der grösste Knick ist nicht das 0-5, sondern das 0-1 gegen GC. Was ich das Gefühl hatte, jetzt können wir nochmal, noch das Goal aberkannt worden ist. So die Knickschläge, ich glaube, das vertreibt Winterthur nicht. Und noch manchmal so einen Auftritt, wie jetzt der gegen IB. Und ich glaube, dann wird das Adventskerzleben, das noch brennt,
Es wird immer kleiner.
Es wird immer kleiner und immer schwieriger und es ist wirklich, sie sind wirklich sehr, sehr abgehängt. Leider.
Dann gehen wir doch weiter. Wir machen es relativ rassig vielleicht. Luzern, Servette 2-2, der FC Luzern und der Mario Frick wollen beweisen, 2-0 ist wirklich das gefährlichste Resultat. Es gibt kein gefährliches Resultat als 2-0.
Der größte Unsinn im Weltfußball.
Sie beweisen es. Sie haben 2-0 geführt gegen Sion. Am Schluss ist 3-3 gestanden. Sie sind 0-2 hinter gegen Lausanne. Am Schluss ist 2-2 gestanden. Sie sind 0-2 hinter gegen Winterthur. Am Schluss ist 2-2 gestanden. Sie haben 2-0 geführt gegen den FCZ. Am Schluss haben sie 2-3 verloren. Und jetzt führen sie 2-0 gegen Servette. Und am Schluss steht 2-2.
Nach neun Minuten haben sich alle schon aufs nächste 6-0 eingestellt in Luzern und haben geschunkelt und geschaukelt auf den Rang. Ja, es ist, der Mario Frick hat, glaube ich, irgendwo, auch bei uns hat er das gesagt, so von einem mentalen Problem, mentale Blockade, irgendwie, das meine ich, generell so, ist eine sehr euphorische Mannschaft, oder? Wenn es läuft, dann gehen alle marschieren, das hast du schon ein paar Mal gesehen und gesagt, dass wenn du im Stadion sitzt, hast du wirklich das Gefühl, da geht jeder, gar noch der 12. Mann, steht auch noch mit einem Bein auf dem Platz und säckelt dann noch führen. Aber die Balance findet es immer noch nicht. Und jetzt sind doch eben 14 Runden gespielt, darum sind sie auch unter dem Strich und nicht oberhalb. Sie haben, glaube ich, etwa 14 Punkte vergeben. Nach entgangenen Führungen, also es gibt so ein Tool, wo man das anschauen kann bei der Swiss Football League. Und das ist noch interessant, eben, das sind zwar nur so einzelne Zahlen, aber gleich, das hat man auch das Gefühl, dass sie extrem viele Punkte so hergeben, wenn sie wieder den Ding nicht finden, den Schlüssel oder eben die Balance, die Richtung. Wann müssen wir mal ein bisschen auf die Bremse stehen? Oder? Und das, ja, das könnte ihnen am Schluss kostet ihnen das, Top-6-Klassierung und so weiterläuft.
Und was sie auch haben, sie haben immer wieder die grosse Chance, das dritte Goal zu machen, wo man denkt, okay, das beendet jetzt das Spiel und sie machen es dann halt nicht. Also gestern ist der Pfostenschuss von, wer ist denn da reingekommen? Ja, egal. Und vom Oscar Kapwit, den Namen kann ich mir nicht merken. Irgendwann kann man merken. Kapwit. Also es ist auf jeden Fall lustig, Luzern-Match zu schauen. Was ich bei Servette interessant gefunden habe, hat unter der Woche der Transfer-Chef ein Interview gegeben, der Tribune de Genève.
Es gibt ja mehrere, oder? Das ist nicht ganz klar.
Ja, aber auch irgendwie Finale. Es ist eine Gruppenarbeit.
Was ist Gruppenarbeit immer in der Schule? Wenn der Lehrer nicht genau gewusst hat, was machen mit der Klasse, hat er Gruppenarbeit gegeben.
Ein Streber oder Streberin hat die Gruppen eigentlich durchgezogen, und der Rest ist irgendwo abgehangen und hat gehofft, dass sie nicht verwünscht wird.
Meistens ist der Output überschaubar.
Mässig gewesen. Auf jeden Fall, der hat jetzt erzählt, es ist eine Übergangssaison. Es braucht wahrscheinlich 2-3 Jahre, die Mannschaft hat Abnutzungserscheinungen, finde ich, das stimmt, oder? Das kann man so sehen. Und es geht jetzt 2-3 Jahre und ja, vielleicht kommen sie in Top 6 in Europa schon noch wahnsinnig weit weg. Finde ich schon noch interessant, nachdem du vorher Saison für Saison oben in der Top 3 shootest und eigentlich das grosse Servette willst aufleben und so ein bisschen dem Trainer noch vorwirfst, dass er nur Zweiter geworden ist letzte Saison und nicht Meister. Und dann geht alles den Bach ab, du wechselst den Trainer, okay? Und dann sagst du, nachdem es einfach nicht weitergeht, es geht wirklich nicht, es sind ein Punkt von GC. Das sind nicht so, also das ist, und dann sagst du, ja, das ist halt schon Übergangssaison, müssen wir jetzt ein bisschen schauen, geht vielleicht 2-3 Jahre. Aber ich meine, schön im Schweizer Fußball, dass ein Club 2-3 Jahre hat, um sich neu aufzustellen.
Jetzt wissen wir, seit geraumer Zeit, dass genau das Problem ist, gerade in der Schweizer Liga, dass du keine Zeit mehr hast, dass du eigentlich im Halbjahrestakt Angebote bekommst oder das Team wieder musst umbauen oder sehr spät kannst ergänzen, weil wir die Ausbildungsliga sind, Spieler sind auf dem Sprung. Mannschaften aufbauen gibt es eigentlich nicht mehr. In Genf, Republik Genevois, gibt es das noch. Schau, der René Weiler hat zuerst als Trainer und nachher als Sportchef eine Basis gelegt. Und man hat das Gefühl gehabt, sie sehen ein, dass die eigenen Talente vielleicht enger muss begleiten, dass man nicht halb Europa versorgt mit Genfer Talenten. Da gibt's extrem viel. Monzambi ist ein Stichwort, oder? Es gibt diverse Spieler, die abgesprungen sind mit 17. Einen haben sie, jetzt haben sie, glaube ich, in St. Gallen übernommen, Thiermo.
Wer kennt ihn nicht?
Es gibt immer wieder Talente, die abspringen. Und dann hast du in den letzten 2 Jahren dann plötzlich einen Weg gefunden, zum Genf zu einer Adresse zu machen. Cup-Final. Platz 2 vor IB. Man konnte darüber reden, ist man noch im Rennen, um den Titel zu gewinnen. Totale neue Welt. Nach Jahren des Auf und Abs. Und dann, ja, wirft man einem Trainer vor, er holt zu wenig aus der Mannschaft raus. Und holt den Liga-Trainer und ist jetzt, wie du das richtig angemerkt hast, drittletzte. Und verkündet plötzlich, man hätte 3 Jahre Zeit. Ja, also es tut mir leid. Also vor allem mit dem Weiler hat man extrem viel Know-how verloren. Und der war halt fordernd gewesen und hat den Kurs selber mitbestimmen. Und dann hört man auch immer wieder aus Genf, dass eben ganz viel mitwollen am Tisch sitzen und mitbestimmen. Und darum sind wir bei dieser Gruppenarbeit. Es ist einfach kein Zufall, dass man im Lac Léman in der Gruppe Erfolg haben will. Und mit ganz vielen Köchen, die da mitgestaltet an diesem Menü. Also für mich ist das, tut mir leid, also hausgemacht.
Thiemoko Ouattara heisst der 20-Jährige. Ja. Was aber nach 15 Minuten wechselt er Gourvenec und bringt durch 18-Jährige, und jetzt muss ich scrollen, damit ich es finde, der Malek Ish, und Entschuldigung, wenn ich es falsch ausspreche, Malek Ishwayet. Ich glaube, seine Mutter ist aus Spanien. Kommt rein nach 15 Minuten mit 18 Debüt. Nach 83 Minuten wird er wieder ausgewechselt.
Für Giotto Morandi.
Aber nicht, weil er schlecht geshootet hat. Sondern ich glaube einfach, weil man das Gefühl hat, jetzt ist er vielleicht er mag wirklich nicht mehr. Hat einen Assist. Kommt aufs Feld. Als erstes tunnelt er, glaube ich, gerade den Lucas Ferreira, als Luzerner Wunderkind. Also, offensichtlich hat man irgendwie jetzt in Genf gesagt, okay, wir müssen jetzt die Jungen auch mal shooten. Rennt der Zeit ein bisschen weg. St. Gallen, Lausanne, 1-0, Carlo Bucalfa, Penalty, expected goals aufs Goal 0,99. Also der hat einfach keinen wahnsinnig gut geschossenen Penalty.
Ja, hat super ausgesehen, so richtig rein.
Hoch
und Platte. Also, sehr spannende Figur, eben Vergangenheit. St. Pauli kommt da an, spielt eine super Rolle. Das passt, und so ein bisschen eine unglückliche Figur hat den so abgegeben, oder? Überhaupt der Kartensammler von Lausanne. Letzte Saison 8-mal gelb, in dieser Saison auch schon 5-mal. Hat doch so ein bisschen unvorteilhaft ausgesehen, wenn er da drin liegt und den Ball noch berührt und nachher noch vom Platz fliegt.
Ja,
also. Ist ein bisschen gross. Für die Beweglichkeit, ich weiss es nicht. Nein, gilt das, das Versprechen immer noch, 22, relativ hoher Transferwert. St. Gallen, Lukas Görtler, ist irgendwie auch eine spannende Szene gewesen. Er hat das Feuer in sich rein, holt Geld, und im Übermut hat er noch zum Fallrückzieher angesetzt. Und niemand unterstellt, dass er jemanden verletzen wollte. Ich glaube, einfach mal das Gefühl wollen haben, das Tor des Jahres zu schiessen. Und mega, wenn er sich da zuerst wirklich um den Gegenspieler gekümmert hat. Überhaupt keine Diskussionen, nichts nada. Hat das entgegengenommen, ist vom Platz gegangen. Und das spricht dann schon sehr für St. Gallen, wie sie das nachher noch zu Ende spielen und das Lausanne abringen. Das ist wirklich, also, ja, da steckt Lukas Daschner zurück, oder? Auch der Brit wird nochmal etwas einbringen. Wir nennen unseren St. Gallen-Spezialist jeweils der Zauberfuss aus dem Ruhrpott. Der
Stefan Kreis.
Stefan Kreis, ja, das hätte ich den Kaiser genannt, aber ist der Kreis. Er schwärmt von dem, und da kommt nochmal etwas rein, oder? Zu schon viel, was schon vorhanden ist. Und eben das, die Art und Weise, wie die Spiele dann gewinnen, also muss ich sagen, auch der Präsident, der Matthias Hüppi, wirklich gefeiert hat, Faust geballt, oder wirklich mitgegangen ist, als hätte er gerade selber noch ein Assist gespielt. Also schon, in St. Gallen kommt sehr viel Gutes zusammen zur Zeit.
In der zweiten Halbzeit spielen sie 54 Pässe, die ankommen. Das ist krass, aber es reicht. Und ja, wenn man als KMSO gegen den Aliou Baldé im Laufduell ist, dann, ich sage, einfach schiessen lassen. Wenn der Aliou im Schnitt trifft, nichts. Mm-hmm. Also einfach die Heimtribüne hat er getroffen. Oder die, und das wäre der Ball bei den Fans
hochgeflogen.
Aber gut, er macht das Foul. Ist der zweite Match an diesem Wochenende, wo die, die in Unterzahl geraten, mm-hmm, noch gewinnen. Kann man sagen, das spricht total für den Kampfgeist, der in dieser Liga herrscht. Ich sage, es spricht auch ein bisschen gegen die Qualität von den Teams an und für sich. Also Lausanne hat jetzt nicht wahnsinnig genau gewusst, was sie sollen anfangen mit dieser Überzahl. Sie haben so ein paar Chancen. Es ist bezeichnend, dass dann der KMSO als Innenverteidiger irgendwie nach einem Standard eigentlich noch die Größte hat, wo er, ich glaube, selber nicht genau weiss, wie er mit dem Hocken am Gegner vorbeikommt und dann aber am Goalie scheitert. Der andere Match ist Thun gegen Lugano. Dort fliegt der Uran Bislimi vom Platz, weil er in den Goalie reingrätscht. Unser Schiedsrichter-Experte sagt, ja, der Schiedsrichter Nico Gianforte steht komplett falsch. Wenn er richtig gestanden wäre, hat er gesehen, dass der Uran ja den Fuß noch zurückgezogen hat, bevor
er dann richtig
dass er mit den Stollen irgendwie ein Nasenpiercing versetzt. Ich bin so ein bisschen, also als Uran Bislimi, man hat können merken, dass man an den Ball nicht mehr drankommt, oder? Man muss nicht Stollen voran in den Goalie reingrätschen. Oder
nicht.
Verlangt das der Trainer? Ist das der Biss, den man braucht als Fußballprofi?
In einem anderen Sport hat es noch Trachprügel gegeben. Goalie ist okay. Der Goalie gilt ja als noch ein bisschen schützenswerter als andere in solchen Situationen. Und ja, ich bin bei dir. Da muss man eigentlich nicht drüber diskutieren. Und dann hat ja ganz einen berühmten Namen dann für den Unterschied gesorgt.
Genau, der
Claudio Cassano.
Ja.
Wo inspiriert sie soll, nein, nicht sie soll, sondern ist, vom Antonio Cassano, vom ehemaligen Römerstar. Er ist übrigens bei Rom ausgebildet worden, der Claudio. Und ja, also Lugano, müssen wir definitiv wieder auf die Rechnung nehmen, oder? Unglaubliche Serie angelegt.
Ja, jetzt sind sie zusammen mit Thun, also die haben jetzt beide 6 Match, 5 Siege, 1 Niederlage. Thun hat vorher 6 Match gewonnen können, mhm. Also jetzt, und Lugano, ja, es ist lustig, es ist ja so, amigs die Frage, kann man die Leistung von den Resultaten trennen? Also, mhm, ist das möglich im Fußball? Kann man als Club sagen, okay, wir haben jetzt zwar verloren und schon wieder verloren und schon wieder verloren, aber eigentlich, wenn wir anschauen, was passiert auf dem Feld, müssen wir sagen, ja, wir sind aber doch auf dem richtigen Weg und behalten diesen Trainer. Und dann kehrt es tatsächlich und die Resultate kommen zu dem zurück, was halt Leistung auf dem Platz gibt. Bei Lugano ist es ein bisschen so. Die Zahlen sind schon viel, viel besser gewesen, dort, wo sie noch völlig im Loch unten gewesen sind. Und ich meine, jetzt der Match ist eigentlich ein bisschen atypisch. Also, da können sie auch verlieren. Es ist jetzt, da haben sie wirklich ein bisschen Schwein. Michael Heuler.
Ja, die Zahlen sind, jetzt verlässt mich die Stimme noch ganz am Schluss im Finish. Die Zahlen sind jetzt also nicht gegen Thun gelaufen. Also, die haben gute Zahlen, die haben also viel von dem Spiel gehabt, aber beim Croci Torti muss man schon auch sagen, dass man dort einfach in der Clubleitung schon auch mit einbezogen hat, was der geleistet hat für den Verein. Und der hat über 200 Spiele gecoacht er schon. Und unter ihm hat Lugano also eine Flughöhe erreicht, die sie vorher nie gehabt haben. Und ich finde es dann schon okay, dass das einmal bei einem, ja, grösseren Fehlstart mit einflüsst. Und da hat es ja wirklich auch besonnene Kräfte in dem Verein, die durchaus den Durchblick haben. Und der Croci Torti hat ja zwar ehrlicherweise damals sogar noch gesagt, ja, er hätte es sogar noch ein bisschen verstehen können, wenn man ihn dann auch mal freigestellt hätte. Ich glaube, nach dem Kahn-Match ist das gewesen. Ja, aber sie haben die Nerven bewahrt. Und wie du sagst, da fließt das ein, die guten Eindrücke, die einem ja relativ wenig bringen, wenn die Resultate nicht stimmen. Aber die sind schon da gewesen und jetzt zahlt es sich aus und jetzt sind die ernsthaft ein Kandidat zum ganz vorne. Jetzt müsste man noch die Frage stellen, bricht jetzt Thun ein? Oder ein lustiges Statement gekommen vom Trainer, was der gesagt hat, ja, quasi so eine Niederlage ist auch mal gut, um dann wieder einen Schritt nach vorne machen. Jetzt frage ich mich, woher will er dann noch den Schritt machen? Weil sie sind ja schon Erste. Nein, es war noch spannend gewesen. Deutet auf ziemlich viel Selbstbewusstsein hin, dass man das zur Kenntnis genommen hat, die Heimniederlage.
Ja. Also der Match hat weder jetzt Anzeichen dafür gegeben, dass Lugano die Liga in Grund und Boden schießt, noch dass Thun komplett einbricht. Die erste Halbzeit hat man komplett können streichen. Ist halt, wenn zwei Teams, die gut sind, gegeneinander shooten, kann es manchmal sein, dass man feststellt, warum sind die im Moment so gut? Ah, die verteidigen noch gut. Und dann wird es natürlich, wenn dann beide gut verteidigen, dann im Schnitt Fußball ein Fehlerspiel, wenn du keine Fehler machst, gibt es relativ wenig Goalchancen, so ist es gewesen. Die zweite Halbzeit ist dann ein bisschen belebter gewesen, aber von Thun vor allem. Also Thun ist eigentlich, hat mir fast besser gefallen in der zweiten Halbzeit, bis zu dieser roten Karte. Und dann finde ich es immer spannend, Mattia Crocitotti. Klar, er nimmt rechts, nimmt den Gimignani raus, bringt einen Aussenverteidiger, aber er wechselt auch zwei Offensive. Also ein, er bringt den Cassano und den Kutsias und am Schluss gibt der Kutsias Assist auf den Cassano. Also er hat nicht komplett gesagt, okay, ich nehme jetzt eine Offensive nach dem anderen raus und wir stehen einfach hinten und schauen, dass das 0-0 bleibt. Sondern er hat durchaus auch so ein paar Impulse gesagt, okay, im Fall, wenn es im Umschaltspiel funktioniert, dann probieren wir das. Also top. Und Amir Saipi, wo plötzlich Ball hebt. Wie wenn er ein richtig guter Goalie wäre wie letzte Saison.
Der Mann, der ihn hätte ersetzen, fällt aus.
David von Balmus.
Ja. Hat sogar noch ein Spiel gehabt mit der kosovarischen Nationalmannschaft, weil der, glaube ich, auch eine Sperrung war vom ja. Nummer 1. Ich würde sagen, eine gute Woche für ihn. Für einen, der eigentlich einmal nicht mitgereist ist, weil er so dermaßen deprimiert war. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, wie das dort weitergeht. Was da passiert auf dieser Position.
Er hatte ein paar Pässe drin gehabt mit dem Fuß. Und ich denke, die hat der von Balmus nicht. Das könnte, und wenn, jetzt hat er auch wieder Ball, also hat auch das Glück, dass manchmal der Ball angeschossen wird, wo früher der Ball immer irgendwie zwischen den Beinen durchgerugelt ist. Könnte man vorstellen, dass er bleibt. Auch wenn mit seiner Beziehung zum Mattia Crocitotti, der relativ eng ist, also David von Balmus, könnte wieder, also.
Das wäre dann ganz,
das wäre dann wirklich eine Geschichte. Ganz, ganz, heftig. Hey, Sven, danke vielmals, dass du vorbeigekommen bist.
Gerne.
Wir haben die 70 Minuten, bevor ich nicht umgekippt bin, während der 70 Minuten.
Passiert jetzt noch etwas in den nächsten 5 Tagen? Haben wir alles gestreift? Oder gibt es noch irgendwo, meistens, wenn dann unsere Aufnahme fertig ist, kommen noch Transfer-News? Oder?
Transfer gibt es, glaube ich, keine mehr. Und ich glaube, der FCB reist jetzt einmal auf Renk und schaut einmal, wie das dort so aussieht. Und eben, vielleicht wird die Rückreise noch relativ spannend. Je nachdem, wie es dort...
Du bist an Bord, dort, oder? Also dir wird es nicht entgehen.
Ja, ich muss schauen. Manchmal dann gehen mir auch Sachen, wenn ich an Bord bin. Und sonst können wir, und wenn sie dann gewinnen, nachher ist es mit dem Jimmy Cliff, I can see clearly now, the sky is blue, oder? Ich wünsche euch ganz herzlich eine gute Woche. Wir hören uns am nächsten Montag wieder. Bis dann. Ciao zusammen.